die sind ja völlig aufgeschmissen. Wir haben da Kinder gesehen, die waren schlimmst verbrannt mit Kerosin. Dort wird noch über offenem Feuer gekocht und die haben viele agrarwirtschaftliche Verletzungen. Und wenn das da passiert, die haben halt keine Notaufnahme, die sie reinmarschieren können. Und die laufen dann da mit verstümmelten Beinen oder Appenfingern oder auch mit, sag ich mal, Tumorerkrankungen rum. Und wir haben halt jetzt im fünften Jahr in Burundi die Erfahrung gemacht, was ja WHO auch das ärmste, als ärmstes Land der Welt gelistet ist, dass wir da unheimlich viel bewegen können.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Meinen heutigen Gast kenne ich schon lange Zeit und bewundere seine Arbeit wirklich sehr. Er ist plastischer Chirurg aus Bonn, aber vor allem ist er jemand, der seine Fähigkeiten an Orte bringt, an denen Menschen sonst keinerlei medizinische Hilfe hätten. Mit seinem Verein Beta Humanitarian Help reist er regelmäßig in die ärmsten Regionen der Welt und zuletzt war er in Burundi, um dort lebensverändernde Operationen durchzuführen. Zu Gast ist Dr. Daniel Sattler. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo.
Mal ganz, bevor wir über all das reden, plastischer Chirurg, da hat man ja sofort dieses Bild vor Augen. Das ist jemand, der macht den ganzen Tag nichts anderes als Implantate und Lippen aufspritzen. Dabei ist das doch ist es nicht das gesamte Bild, oder?
Genau, die plastische Chirurgie ist eigentlich ein Spannungsfeld. Wir sind der Rekonstruktion entsprungen. Man kann tatsächlich auch sagen, dass vor allem hier in Zentraleuropa die plastische Chirurgie ihren Ursprung nach den großen Weltkriegen hatte, wo natürlich viele rekonstruktive Eingriffe vonnöten waren. Und im Laufe der Zeit, natürlich auch lange Perioden von Frieden, die Menschen suchen natürlich auch in allen möglichen Bereichen nach Optimierung, hat man auch gelernt, nicht nur eine Nase nach einer Trümmerfraktur zu richten, sondern unter Umständen auch on demand. Mhm. Und das tun wir, das beherrschen wir. Ich persönlich habe durch meine Fachausbildung alle Bereiche durchlaufen. Die plastische Chirurgie besteht aus 4 Säulen. Das ist die rekonstruktive Chirurgie, die Verbrennungschirurgie, die Handchirurgie und die ästhetische Chirurgie. Mhm. Aber tatsächlich zu meinem Verdruss ist es oft so, dass die Menschen im Allgemeinen damit die Schönheitschirurgie assoziieren.
Wir wollen heute aber über Ihr Engagement sprechen, das Sie schon seit über 10 Jahren ausführen. Sie reisen einmal im Jahr mit einem ganzen Ärzteteam in eines der ärmsten Länder der Welt. In diesem Jahr waren Sie in Burundi, um dort über viele Wochen kostenlos zu operieren und wirklich Menschen helfen, die sonst keine Chance hätten auf medizinische Hilfe. Wie fing das damals alles an?
Genau, ich denke, ich bin in Brasilien geboren. Ich habe von Kindesbeinen an diese Schere in der Gesellschaft erlebt und ich bin tatsächlich dann auch innerhalb meiner Ausbildung eine Zeit lang in Rio bei Professor Peter Ngui gewesen. Das ist jemand, der das größte Ausbildungszentrum Südamerikas aufgebaut hat. Als ich das dann dort gesehen habe, das war eine Zeit, wo es das hier so in der Dimension noch gar nicht gab. Also es sind unheimlich viele Amerikaner nach Rio gereist, um dort ästhetische Chirurgie wahrzunehmen. Auf der anderen Seite habe ich halt vormittags in der großen Santa Casa de Misericordia, das ist also ein großes Universitätsklinikum, die Versorgung der Armen mit schlimmsten Verletzungen, Verbrennungen gesehen. Und ich habe das gar nicht so bewusst mitgenommen, aber in meiner Ausbildungszeit hier war es auch so, dass ich erstmal in der Unfallchirurgie promoviert habe, dann 2 Jahre Unfallchirurgie als Jungassistent durchlaufen habe. Und dann war ich ein Jahr tatsächlich auch in Südspanien, habe da reine Gesichts- und Brustästhetik erlernt. Aber mich hat es auch danach nochmal an ein Uniklinikum gezogen, an Maximalversorger, auch Europäisches Zentrum für Handchirurgie. Und dort habe ich dann praktisch nochmal diese ganze Bandbreite mitgenommen und es haben mich immer beide Seiten fasziniert.
Sie haben dann einen guten Freund, einen Arztkollegen überzeugt, mit Ihnen dann diese Reisen zu unternehmen, immer so einige Wochen dann im März, April. Ist da der Reiz auch dieser ganz wirklich puristische Gedanke des ärztlichen Eides, den Sie ja auch mal geschworen haben, dort zu helfen, wo...
Genau, ich habe diesen Eid tatsächlich in Anwesenheit meines 2-jährigen Bruders geschworen. Meine Eltern waren damals gar nicht, die waren zeitlich verhindert. Aber vielleicht so schlittert man da so rein. Man ist ja letztendlich Abiturient und ist dann da irgendwo mal in einem Erstsemester. Aber es prägt einen schon. Diese ganze lange Ausbildung prägt einen. Es sind 6 Jahre Medizinstudium, dann halt die Chirurgie und... Es ist ein Weg. Es ist nicht so, dass wenn man Facharzt Befähigung hat, dass man dann alles beherrscht, sondern es ist wie im Spitzensport oder in vielen anderen Berufen auch. Man wird halt Jahr für Jahr besser und es ist natürlich auch so, dass umso mehr Bandbreite man beherrscht und mit dem man sich konfrontiert, umso besser beherrscht man sein Handwerk. Und das ist auch etwas, was mich, sag ich mal, neben der Dankbarkeit, die einem in so einem ostafrikanischen Land entgegengebracht wird, die sind ja völlig aufgeschmissen. Wir haben da Kinder gesehen, die waren schlimmst verbrannt mit Kerosin. Dort wird noch über offenem Feuer gekocht und die haben viele agrarwirtschaftliche Verletzungen. Und wenn das da passiert, die haben halt keine Notaufnahme, die sie reinmarschieren können. Und die laufen dann da mit verstümmelten Beinen oder Appenfingern oder auch mit, sag ich mal, Tumorerkrankungen rum. Die werden hier in Europa zwischen diesen ersten U-Untersuchungen direkt rausgefischt. Und dort werden diese Kinder auch, sag ich mal, so sozial aus dem Verkehr gezogen. Die werden zum Teil in den Familien dann irgendwo isoliert, weil jetzt da keiner stolz drauf ist, dass ein Kind einen riesen Tumor im Gesicht hat. Und wir haben halt jetzt im fünften Jahr in Burundi die Erfahrung gemacht, was ja WHO auch als ärmstes Land der Welt gelistet ist, dass wir da unheimlich viel bewegen können.
Gerade Burundi, mehrfach schon dorthin gereist. Wie muss man sich die Situation vor Ort vorstellen, im ärmsten Land der Welt?
Also als wir da 2018 zum ersten Mal hingereist sind, in Kooperation mit Burundi Kids, das ist eine Organisation hier in Köln und in der Schweiz, haben wir Kontakt zu der Fondation Stamm, das ist die Organisation von der Verena Stamm in Burundi, bekommen. Und wir waren damals tatsächlich das allererste plastisch-chirurgische Team, was dort jemals hingereist ist. Das Land ist ähnlich wie viele afrikanische Länder erst in den 60er Jahren in die Unabhängigkeit abgestellt worden und von der Besatzung ursprünglich mal deutsche Besatzung Kolonialzeit bis zum Ersten Weltkrieg, dann später die belgische, heute auch frankophon, das heißt es wird im Prinzip Afrikaans und also Kirundi und Französisch gesprochen. Und man muss sich einfach vorstellen, dass in diesem Land ist das, die haben unheimlich wenig und die sind unheimlich dankbar für jede Hand, die ihnen gereicht wird.
Es gibt ja keine Struktur, ne? Ganz offensichtlich, also keine Infrastruktur. Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie kommen dahin. Gibt es denn ein Krankenhaus, ein Operationssaal brauchen Sie ja mindestens mal, damit es geht, oder?
Die Verena Stamm, das ist diejenige, die im Prinzip als Deutsche schon in den 70er Jahren darüber, dass sie einen burundischen Mann geheiratet hat, dort hingegangen ist, permanent, und die hat sich schon auch den Armen verschrieben. Das muss man sich echt vorstellen, wie so eine Mutter Teresa. Die ist landesweit bekannt. Das ist ein relativ kleines Land mit 12 Millionen Einwohnern. Sehr grün, sehr tropisch, immer sehr konstante Temperaturen, auch genug Wasser. Aber die haben halt unter dem Regime, das war natürlich eher diktatorisch geprägt, öffnet sich jetzt langsam so ein bisschen, es ist natürlich ein absolutes Land der zwei Gesellschaften. Es gibt sicherlich in Regierungskreisen viele, die haben Geld auch für medizinische Versorgung, die reisen dann nach Belgien oder Frankreich, um sich versorgen zu lassen. Aber das einfache Volk, was da auf dem Feld steht, die leben wirklich unter ärmsten Verhältnissen. Und dementsprechend war es von Verena auch immer ein Traum, als sie dann mal 2000er Jahren war das, hat sie praktisch das erste Krankenhaus als Infrastruktur gebaut. War es ein Traum von ihr, dass da im Prinzip auch mal europäische Teams, deutsche Teams hinkommen, um die Sache anzupacken.
Zusätzlich problematisch ist dort, dass es momentan ja auch Konflikte mit den Nachbarländern gibt. Also es ist eben auch nicht ganz ungefährlich. Haben Sie selber mal für sich gefährliche Momente erlebt?
Ja, das war tatsächlich 2018, als wir zum ersten Mal dort waren. Da war ich auch alleine mit meinem Team da. Und da war es schon so, dass mich ein befreundeter Mund-Kiefer-Gesichtschirurg gewarnt hat. Der war mal ein paar Tage da, aber da gab es eine Detonation und die sind dann Hals über Kopf wieder abgereist. Wir haben tatsächlich vor Ort Militär, also Personenschutz vom Militär. Das läuft über die Verena Stamm, die uns dann damals auf Schritt und Tritt bewacht haben. Wir sind in einem Hotel, was auch die UNO und United Nations und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit nutzt und werden praktisch hin und her geschuttelt von der Fondation Stamm. Und jetzt in den letzten Jahren haben wir subjektiv das Gefühl, dass das besser geworden ist. Offener, in der Pandemie ist mal dieser letzte diktatorische Präsident der ist gestorben und es gibt seitdem neun. Man hat den Eindruck, das Land wird liberaler. Trotzdem diese Konflikte, die jetzt bei unserem Einsatz 2025, als wir im April da waren, im angrenzenden Kongo, der Demokratische Republik Kongo, geherrscht haben und natürlich auch Ruanda, das war schon ernst zu nehmen. Wir haben zum Beispiel mehr Kriegsverletzte da gesehen. Also da amputiert man auch mal ein Bein und versorgt einen Stumpf oder irgendwelche Bombensplitterverletzungen an Körpern. Das ist also inzwischen auch auf der Tagesordnung.
Sie haben in diesen Wochen, in denen Sie da waren, jetzt dieses Jahr 75 Operationen durchgeführt. Was sind das hauptsächlich für Fälle gewesen, die Sie dort behandelt haben?
Tatsächlich viele Kopf- und Halstumoren. Das ist einer meiner Steckenpferde auch und sicherlich auch geworden, weil wir viel damit dort konfrontiert werden. Es gibt immer einen festen Anteil an handchirurgischen, kongenitalen Deformitäten, aber auch Verbrennungsfolgen.
Was heißt das? Das sind
also wenn die Kinder zum Beispiel mit den Händen in Feuer geraten, dann verklebt die Haut später so, wie wenn man sich das vielleicht vorstellen kann, dass das Kunststoff erhitzt wird und wieder abkühlt. Die können die Hände, die Haut wird nicht mehr so elastisch, wie sie es mal war. Das heißt, die können die Finger und Hände nicht mehr so gut bewegen, können dadurch nicht schreiben lernen, können dadurch keine Berufe erlernen. Und unsere Aufgabe ist es dann dadurch, durch Hauttransplantationen, lokale Lappenplastiken oder Gewebetranspositionen, das wieder so gängig zu machen, dass die halt besser werden. Dann haben wir sicherlich auch einen großen Anteil an Weichteiltumoren im Bereich des Körpers. Und das sind schon, sag ich mal, die Hauptaufgaben. Also Rhabdomyosarkome, weiß ich, haben wir zum Beispiel mal eins spitze 10 Stunden.
Müssen Sie auch kurz erklären?
Das ist auch ein großer bösartiger Weichteiltumor des Kopfes, vor allem Kopf-Hals-Region. Und das war damals eine 17-Jährige, die hatte eine Mutter mit 4 Kindern, sie war eins davon und die Mutter hat uns über 3 Tage gefleht, das zu machen. Das war eigentlich schon so, dass wir gesagt haben, das kann man hier nicht darstellen, aber wir haben es im Endeffekt 10 Stunden dann durchgezogen und auch mit einem wirklich tollen Ergebnis. Wir haben Unterstützung von den HNO-Lern dort aus der Uniklinik bekommen, die haben sie tracheotomiert, weil der Tumor so groß war, dass man durch den Mund keinen Tubus mehr schieben konnte. Das heißt, es musste dann ein Luftröhrenschnitt gemacht werden. Und so konnte sie aber diese 10 Stunden beatmet werden. Und das sind schon ganz tolle Erfahrungen. Das sind so Once-in-a-Lifetime-Fälle, die man da natürlich mitnimmt.
Wenn Sie jetzt in Deutschland operieren, hier bei uns in Bonn, es ist natürlich alles steril. Es ist alles vom Feinsten. Es ist natürlich alles High-End und technisch auf dem absolut neuesten Stand. Wenn man dort in Burundi ist, ist das logischerweise anders. Ich sag mal, können Sie wirklich in jeder Umgebung operieren? Oder was brauchen Sie mindestens, damit sowas funktioniert?
Das ist sicherlich etwas, was mich auch fasziniert. Also ich halte sehr viel davon, auch mit dem einfachsten Besteck zurechtzukommen. Und man lernt auch in diesen, also unter diesen Umständen in einem solchen ostafrikanischen Land Dinge, die man wiederum hierher mitnimmt und die einen hier bereichern. Wir haben hier sicherlich manchmal so ein Ansätze des Überflusses. Hier wird für alles werden teure Tücher aufgemacht und wenn 3 zu viele aufgemacht werden, dann gehen die einfach ungenutzt so in die Mülltonne. Und ich denke auch, dass wir uns davon aktuell wieder ganz aktiv wegbewegen, weil wir gesehen haben, das können wir so auch nicht machen und unsere Ressourcen sind auch endlich. Aber man lernt halt dort unter wesentlich einfachen Bedingungen auch zu operieren. Und es ist ja nicht so, dass nur weil man unter primitiveren Bedingungen operiert, dort jeder zweite Fall schief geht. Sonst würden wir das ja nicht machen, sonst würden wir nicht jedes Jahr wieder dort eingeladen werden. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, das ist fast der Beweis, dass es auch mit einfacheren Mitteln geht. Und das Mindestmaß ist natürlich schon, wir haben so ein Set an, Standardchirurgischen Instrumenten, die wir immer mit uns führen. Muss man sich vorstellen, das ist wie mein persönliches Armarium, das brauche ich einfach, da weiß ich genau, welche Pinzette konfiguriert ist.
Aber ist das ein größerer Koffer? Ist das eine riesige Kiste?
Nein, das ist schon so.
Brauchen Sie nur ein Skalpell, Ihre Hände und den Verstand?
Also wenn wir mit 6 Leuten reisen, geht jeder mit 23 Kilo für sich selbst und nochmal 23 Kilo Equipment in den Flughafen. Und es ist so, dass wir natürlich auch zum Teil riesige Mengen an Desinfektionsmittel, das hängt also je nach Jahr davon ab. Burundi kann nicht immer alles einkaufen, die kriegen nicht immer alles. Und Nahtmaterial nehmen wir zum Beispiel mit. Wir haben riesige Sachspenden, auch aus der Beta-Klinik und Partnerkliniken, die wir vor den Einsätzen einsetzen oder einplanen können. Und dann ist es aber inzwischen auch so, dass wir jetzt in den letzten 5 Jahren mit Burundi immer enger vor den Einsätzen abstimmen konnten. Ihr besorgt bitte noch 1, 2, 3, 4, wir bringen 5, 6, 7, 8 mit und so weiter. Und dann ist das auch der Grund, warum wir dort jetzt die letzten Jahre uns so festgelegt haben, hinzufahren, weil wir dort einfach jedes Jahr auf ein höheres Level kommen. Also wir haben 2024, als wir 10-jähriges Jubiläum hatten, sind wir mit 4 Teams jeweils 10 Tage hingefahren, also immer eine Woche mit 2 Tagen Overlap, um die Patienten übergeben zu können, um ein paar Tage gemeinsam zu haben, 48 Stunden. Und damit haben wir den ganzen Monat abgedeckt. Und da kann man natürlich dann schon echt was bewegen. Und das geht aber auch ehrlich gesagt nur, seit wir diese Charity Gala ins Leben gerufen haben und seit wir hier in Bonn, sag ich mal, einen großen Kreis an Unterstützern hinter uns haben, die die ganze Sache mit anschieben, weil wir haben andere finanzielle Ressourcen und damit ist mehr möglich.
Und genau darum wollen wir wirklich werben, auch in diesem Jahr, dass da möglichst viel zusammenkommt, damit diese Reisen viele, viele Jahre natürlich auch noch weitergehen, ausgebaut werden können. Inwiefern lernen Sie eigentlich auch dort vor Ort Kollegen an, Kolleginnen, die aus dem Heimatland kommen? Können die das lernen in auch einer kurzen Zeit, die Sie da sind?
Nein, aber es ist so, dass die Klinik unterjährig im Prinzip 2 Felder abdeckt. Das sind alles GPs, sogenannte Allgemeinmediziner, General Practitioner, die Malaria, Hustenschnupfen, Heiserkeit bedienen und Gynäkologie, also Geburtshilfe. Jeder GP kann auf dem afrikanischen Kontinent ein Kind zur Welt bringen, sowohl auf natürlichen Wege als auch über eine Sektion, also über einen Kaiserschnitt. Und wir haben jetzt schon auch, sag ich mal, Freude daran gefunden, dass wir immer besser mit denen verzahnt arbeiten können, weil die jedes Jahr besser werden. Die haben also eine Bettenstation, wenn wir operieren, morgens meinetwegen den ersten Punkt, 2-3 Stunden, dann geht er auf die Station, wir können den nächsten operieren und wissen, dass die GPs sich um den ersten Patienten kümmern. Und wir gehen praktisch morgens dann alle gemeinsam Visite, wenn wir ankommen. Das sind also dann sowohl die lokalen Ärzte aus Burundi wie auch wir. Und dann werden Verbände gemacht. Wir lernen Schwestern und Ärzte an und sagen, die sehen ja, wie wir die Verbände machen. Mhm. Und die können das dann in den darauffolgenden Wochen immer besser, immer selbstständiger. Und deswegen glaube ich schon, dass wir auch jetzt schon einen großen Impact dort hinterlassen haben, dass dieses Krankenhaus auf einem höheren Level oder nie dagewesenen Level läuft.
Wenn ihr da Jahr für Jahr auch wiederkommt, vermutlich trifft man ja auch alte Patienten wieder, Patientinnen, also Menschen, die man getroffen hat. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ein Kind, was eine verkrüppelte Hand hat durch eine Verbrennung, dem man geholfen hat und man trifft auf diese Patienten wieder. Was macht das mit ihnen?
Ja, es ist super rewarding, da gibt es gar nichts. Das ist eine der Haupttriebfedern, warum man plastischer Chirurg wird und bleibt, weil einen das halt... Also diese Dankbarkeit, und wir haben ja im Vergleich zu einem Bauchchirurg vielleicht auch das Privileg, wirklich oft unsere Ergebnisse sehen zu können, sowohl in der Funktion, wenn jemand vorher mit einer Verbrennungskontraktur an der Hand nichts machen konnte und man sieht den 1-2 Jahre später, wie er einen Stift führt und schreibt. Das ist natürlich schon toll, und das gilt auch für natürlich handwerkliche Berufe, und das gilt natürlich auch für die Weichteiltumoren. Ja, wenn man jetzt dort ein junges Kind, einen heranwachsenden Menschen trifft, der kaum noch sehen kann, weil das Auge zugedrückt wird von einem Tumor, und dann operiert man das weg, entfernt das, und danach hat er wirklich nochmal eine Chance auf ein zweites Leben. Das ist definitiv was sehr Befriedigendes.
Es gibt so ein paar Menschen, glaube ich, die auch vom Namen her dann auch hängen geblieben sind. Lassen Sie uns mal über Sandrine sprechen.
Sandrine, ja.
Sandrine, eine junge Mutter, glaube ich, die sehr, sehr schwer verbrannt war und eine unfassbare Geschichte eigentlich erlebt hat, oder?
Genau, also Sandrine war ein junges 17-jähriges Mädchen, was wir auch gerade eben schon mal kurz haben anklingen lassen. Das war eine Mutter mit 4 Kindern. Sandrine war das älteste, 17 Jahre, und die hatte seit frühester Kindheit einen sehr großen Weichteiltumor in ihrer linken Gesichtshälfte. Und der ist wirklich fußballgroß geworden. Das linke Auge war nicht mehr funktionsfähig. Und das war tatsächlich dieser Case, den wir dann in Zusammenarbeit mit den HNO-Lern vom Uniklinikum in Bujumbura 10 Stunden operiert haben und die dann auch ins Uniklinikum verlegt haben, und das alles sehr gut lief. Adele war nochmal eine Dame, die wir 24 versorgt haben, tatsächlich Mitarbeiterin in der Klinik, in der Verwaltung, und die hat sich eine schlimme Verbrennung zugezogen, 45% der Körperoberfläche. Das ist absolut intensivpflichtig eigentlich. Und als wir da ankamen, lag die auf dem Zimmer. Die hatten die, hatten der Infusionen gegeben, aber da waren im Prinzip schon die Fliegen an ihr dran. Das war also wirklich furchtbar. Und wir haben die dann über mehrere Tage, muss man praktisch unter Narkose diese verbrannten Flächen der Körperoberfläche immer wieder säubern, desinfizieren, fast abbürsten, damit die restlichen nicht mehr lebendigen Hautreste abgehen. Und dann, wenn das irgendwann so sauber ist, dass das wieder, sag ich mal, ein Empfängerbett darstellt, dann kann man das, kann man mit einem Dermatom vom Rücken oder anderen nicht verbrannten, den wenigen nicht verbrannten Hautarealen Haut entfernen, und zwar so oberflächlich im Bereich von 0,25 mm, dass das wie eine Schürfwunde an der Stelle wieder zuheilt. Aber dieses dünne Stückchen Haut, das kann man praktisch an eine verbrannte Stelle tun und damit wieder die Hautbarriere, die natürliche Hautbarriere rekonstruieren, und das heilt dann innerhalb von 10 Tagen ein, sodass die Patienten dann damit überleben können.
Und wie geht's ihr heute?
Die haben wir tatsächlich dann letztes Jahr dieses Jahr 25 wieder getroffen, und die ist ein Sonnenschein, wie sie es auch vorher war, arbeitet immer noch in der Verwaltung für die Klinik. Und war uns super dankbar, hat dann noch nach Cremes gefragt, und einer, der praktisch die Woche drauf zum Einsatz kam, mit dem haben wir dann noch getextet, dass er besondere Pflegeprodukte mitbringt, um diese transplantierte Haut dann zu pflegen. Aber die hat das sehr gut überstanden.
Sie haben es angedeutet, Sie helfen mit diesen Operationen natürlich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, denn diese Menschen werden mitunter aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Also durch diese optische Deformation oder was auch immer sozusagen sichtbar ist, sind diese Menschen ganz oft ja auch von der Gesellschaft isoliert.
Genau, wir haben ja 2024 im Mai mal 2 Kinder aus Angola zu uns in die Beta-Klinik geholt und im Prinzip in Kooperation mit der Beta-Humanitären Help und der Beta-Klinik dort 3 Monate lang versorgt. Und da war tatsächlich Alexandre, ein junger Kerl, 10 Jahre, der hatte eine Kerosinverbrennung der linken oberen Extremität und war wirklich schwerst deformiert. Und zwar klebte die linke Gesichtshälfte an der Schulter. Und das haben wir auch in 3 Operationen dann gelöst, transplantiert, Gewebetransfers durchgeführt. Und der ist tatsächlich auch zurück nach Luanda, der Hauptstadt von Angola, geflogen, dann im Juni wieder. Und von dem habe ich diesen Sommer wieder Bilder bekommen mit der Frage, was ist zu tun, was können wir weitermachen. Habe ich mich gefreut, weil der ist natürlich inzwischen ein kleiner Junge, also oder kein kleiner Junge mehr, sondern ein Heranwachsender. Wächst, und das ist tatsächlich auch genau das, was jetzt in seinem Fall zu beachten ist. Man darf den halt, sag ich mal, seine Ersatzteillager nicht ausräubern. Man muss immer im Hinterkopf haben, der wächst noch. Und damit expandieren aber auch die Gewebeflächen, die man vielleicht zu einem späteren entscheidenden Zeitpunkt dann noch einsetzen kann, um den Hals gängiger zu machen, um das Ellbogengelenk mobiler zu gestalten. Und das wird sicherlich so sein, dass wir den nächstes oder übernächstes Jahr nochmal hier haben.
Man hört schon, es ist eine wirklich eine tolle, eine faszinierende Arbeit, die Sie da leisten. Wenn man spendet, was kann man mit 50 Euro beispielsweise vor Ort machen?
Die Welt bewegen.
Ja?
Unfassbar. Die Kaufkraft in Burundi, als wir dieses Jahr da waren, die haben eine so unfassbare Inflation, dass das Benzin, wenn man an einer Tankstelle steht, ist im Prinzip fast gleich teuer wie hier. Vielleicht bis auf die Ökosteuer. Aber das Standardbild vor einer Tankstelle ist eigentlich, dass man dort eine 2 Kilometer lange Autoschlange hat. Die Leute sind ausgestiegen, haben die Autos verlassen, weil es gibt kein Benzin. Und das hält so lange an, bis irgendein Embargo wieder fällt oder irgendein Tankzug aus Tansania wieder über die Grenze kommt. Und dann plötzlich können alle wieder tanken und das Leben nimmt seinen Lauf wieder auf. Aber das, also mit 50 Euro kann man sich ungefähr vorstellen, können Sie mit 5 Mann so essen gehen, wie Sie hier abends in, was weiß ich, irgendeinen gutbürgerlichen Laden sich einen schönen Abend machen.
Und was können Sie mit diesem Geld machen, wenn sozusagen als medizinische Hilfe?
Ja, also man muss sagen, dort laufen die Dinge etwas anders. Wenn jemand dort operiert wird und stationär liegt, dann hat das Krankenhaus im Prinzip nur die Aufgabe, Medikamente zu verordnen, Verbandswechsel durchzuführen. Die Verbandsstoffe, das Essen, Lakenwechsel des Bettes übernimmt die Familie. Mhm. Und wenn man sich mal die Wirtschaftskennzahlen des Landes anschaut, sieht man, dass der Jahresverdienst im Schnitt in Deutschland bei ca. 54.000 Euro liegt, brutto, und dort bei 190 US-Dollar. Und dann kann man, glaube ich, diese 50 Euro ungefähr einordnen. Und wenn jetzt dort jemand für 50 Euro, wir haben mal mit dem Verein Burundi Kids diskutiert, ob man, gab Leute, die wollten was Gutes tun, und da haben wir gesagt, okay, wenn man 50 Euro für jeden Patienten zur Verfügung stellen würde für die postoperative Nachsorge, dann kann der davon 4 Wochen versorgt werden. Infusionen bekommen, Antibiotikatabletten, Verbandsstoffe, die Vorstellungen im Krankenhaus, ist damit alles abgedeckt. 4 Wochen.
Und genau dafür wollen wir werben, und genau dafür gibt es diese Charity-Gala im GOP, die wir wirklich herzlich unterstützen und euch alle da draußen auffordern, sich eine Karte zu kaufen tatsächlich. Das funktioniert ganz einfach, nämlich wie?
Man geht auf die Homepage www.betahumanitarianhelp.org und wird dort direkt von einem Pop-up-Fenster empfangen, was einen Link zur Charity-Gala eröffnet, und dort kann man online Karten buchen.
Und das verlinken wir euch natürlich auch ganz gerne nochmal auf radiobonnrheinsieg.de oder auch in den Shownotes. Ihr könnt natürlich auch ganz normal spenden an den Verein. Was machen diese Reisen mit Ihnen eigentlich? Also wenn Sie dann wieder zurückkommen, hier nach Bonn in die Beta-Klinik, und es kommt der nächste Patient, die nächste Patientin, und sagt, ach, ich bin nicht so richtig zufrieden mit meiner Nase, können Sie die so ein bisschen richten? Das machen sie dann natürlich auch, aber es ist schon eine komplett andere Welt dann, oder?
Ja, ich habe mal den Satz geprägt, das erste Glas Wasser schmeckt wie Champagner, wenn man zurückkommt. Und ich glaube auch für mich persönlich, dass das, das hält einen unheimlich gesund, diese Reisen. Weil man jedes Mal zurückkommt und mit einer anderen Perspektive auf das Normalgewordene wieder schaut. Mit einem frischeren Blick und vielleicht auch merkt, dass das alles, also ich weiß noch, meine ersten Reisen weit, weit weg von hier in die dritte Welt, dachte ich immer, die dritte Welt sei die Ausnahme und wir die Regel, bis ich festgestellt habe, umgekehrt, das ist die Regel und wir sind die Ausnahme. Und das hat es mich sicherlich gelehrt.
Aber ist das nicht absurd? Also gerade Ihr Job ist ja an Absurdität eigentlich nicht zu überbieten. Also das, was Sie gerade alles beschrieben haben, ein verklebtes Gesicht an der Schulter und auf der anderen Seite Ihr Alltagsbusiness, wo es darum geht, eine Brust zu vergrößern vielleicht.
Ja, aber ich bin tatsächlich mit Leib und Seele Ästhet. Und Sie werden es nicht glauben, auch umgekehrt ist das so. Man kann eine Verbrennung, ich sag jetzt mal salopp, hinrotzen, oder man macht das mit Passion und versucht sich in den Patienten reinzuversetzen, wie die Mutter davon träumt, ihren 10-Jährigen so zurückzuhaben, wie sie ihn vor der Verbrennung gehabt hat. Und ich glaube, das liegt mir, da kann ich mich immer sehr gut reinversetzen. Aber ich kann mich auch da reinversetzen, dass jemand, wir haben natürlich Probleme auf einem anderen Niveau hier, aber man darf auch nicht vergessen, dass nicht jeder vom lieben Gott so gesegnet ist, wie das die heutige vielleicht Insta- und Social-Media-Welt uns glauben lässt. Und da entsteht natürlich ein anderer Druck, aber unterm Strich, wenn der Patient nach 2 Wochen durch die Tür kommt, komplett neu zurechtgemacht ist, aufrecht läuft, einen anstrahlt, und man da wie so eine Art Wiedergeburt vor sich hat und denkt so, okay, den haben wir komplett auf links gekrempelt. Ich glaube gar nicht daran, dass das die 5 mm Hautüberschuss ist, die ich am Oberlid weggenommen habe. Aber ich vergleiche das immer damit, das ist wie wenn Sie oder ich in die Stadt gehen und sich irgendein schickes neues Hemd kaufen und wir laufen danach mit dem Hemd angezogen durch die Stadt und denken, boah, ich sehe so schick aus und so. Kein Schwein da draußen merkt das, aber man selber fühlt sich absolut, halt so. Und dieser Effekt hält ein paar Tage, vielleicht mit dem Hemd ein paar Wochen, aber dann geht das natürlich verloren. Und bei diesen ästhetischen Eingriffen kann man sich das einfach um ein Vielfaches potenziert vorstellen. Und das ist schon auch toll zu sehen, wie, ja, wie man durch die Veränderung des Äußeren im Inneren bei Patienten einen Schalter umlegt.
Ist die nächste Reise für das Jahr 26 schon geplant?
Ja, wir haben das Team zusammen, das Datum noch nicht, aber ich bin dran.
Es geht wieder nach Burundi.
Das ist richtig.
So, und wer diese Arbeit von Daniel Sattler und seinem Team unterstützen möchte, geht jetzt am besten mal auf die Seite von Beta Humanitarian Help, klickt dort auf Charity Gala und sichert sich am besten noch jetzt eine Karte, vielleicht auch noch schnell vor Weihnachten als Weihnachtsgeschenk. Besser kann man nicht helfen, denn man hat auf der einen Seite im Mai, am 29. Mai, einen super schönen Abend mit lecker Essen und tollem Programm. Und die gesamten Spenden gehen dann zugunsten dieser Arbeit, über die wir jetzt gesprochen haben. Vielen, vielen Dank für all das, was Sie tun. Eine tolle Reise natürlich auch im nächsten Jahr mit vielen, vielen Erlebnissen und der großen Hilfe, die Sie da leisten. Und ich danke wirklich für das super interessante Gespräch. Dr. Daniel Sattler.
Sehr gerne, ich danke.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.